Hi Olaf,
wir haben
heute eine super coole Folge mit der Stefanie Bogendörfer, die Kommunikationsexpertin ist. Wenn du dir ein Schlagwort verpassen solltest, dir selber, von den Sachen, die du heute gelernt hast, wie würdest du dich bezeichnen?
Empathieamateur, das ist mir spontan eingefallen. Mal gucken, ob das dann irgendwann Rechnung trägt, aber ich fand das Wort aus dem Gespräch heraus hat irgendwie gepasst.
Ja, es war sehr erhellend. Man hat viele Sachen gelernt. Auch Sachen, die man vorher vielleicht nicht hinterfragt hat, auf einmal aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend für alle, die Mitarbeiter haben oder die an ihrer eigenen persönlichen Weiterentwicklung arbeiten wollen. Was sagst du dazu?
Ja, oder beides. Denn ich glaube, dass hier wirklich für jeden etwas dabei war, wo man was lernen kann. Und das finde ich ganz großartig. Du weißt ja, wie das ist. Schlauer rausgehen als reinkommen.
Das schaffen wir diesmal auf jeden Fall. Bis gleich.
Bis gleich.
Let's Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Ja, moin, herzlich willkommen. Dann begrüße ich hier im Studio Stefanie Bogendörfer. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Carola, hallo Olaf.
Hallo Stefanie. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen uns warm gequatscht. Sehr schön, dass du jetzt bei uns heute im Podcast bist.
Ja, ich freue mich auch total, dass ich hier sein kann.
Ja, es ist, bist ja auch ein gern gesehener Gast. Und bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich ja ganz gerne mal wissen, woher kommt eigentlich dein Bezug zur Steuerbranche? Denn du hast ja eigentlich ganz andere Schwerpunkte und Grundlagen, oder?
Ja, total. Also es ist schon ein bisschen weiter her und da müsste ich echt weit ausholen. Vielleicht ganz kurz, ich habe eigentlich Gesang studiert und meine Schwiegereltern sind Steuerberater. Also da kenne ich das natürlich schon her. Ich bin auch schon echt lange mit meinem Mann verheiratet. Das heißt, ich habe schon lange das miterlebt, wie es so in der Kanzlei ist. Und dann hatte mein lieber Mann Marco ein Projekt, was in der Steuerberaterbranche war. Und da habe ich Marketing und Vertrieb gemacht, weil sprechen kann ich. Und dann habe ich gesagt, gut, das kann ich auch. Und daraus hat sich dann quasi die erste Begegnung mit der Steuerberaterbranche entwickelt. Ich habe dann ein Produkt verkauft und dann haben wir damals 5F Software gegründet. Genau. Und so landete ich in der Steuerberaterbranche und auch Wirtschaftsprüferbranche damals dann auch.
Da gab es ja bei dem Umfeld sozusagen gar kein Entkommen, ne?
Ja, irgendwie nicht.
Nein. Kommt mir bekannt vor.
Ich weiß auch nicht. Ja, und jetzt bin ich hier irgendwie drin und komme nicht mehr raus.
Also gefällt es dir?
Ja, total, weil ich glaube, dass das ein Markt ist, der ganz gut funktioniert und wo auch noch ein bisschen Bedarf ist, auch mit anderen Dingen. Und ich sage immer, ich habe ein großes Herz für Steuerberater.
Ja, das ist ganz wichtig. Aber wenn man ehrlich ist, man muss sie auch irgendwie einfach mögen.
Total. Also, weil ich meine, die wissen ja auch total viel und die machen auch eine Arbeit, die mir sehr fern ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also Steuern sind für mich schon ein absoluter Graus und so strukturiert und prozessual zu arbeiten ist auch nicht gerade so meine Top-Fähigkeit, sage ich jetzt mal, ja. Das heißt, es ist schon was ich auch irgendwie bewundert, sich da irgendwie so durchzuquälen und das alles zu machen und da auch noch Spaß dran zu haben. Und deswegen glaube ich, ergänzt sich das auch ganz gut, wenn mal so ein Branchen-Outsider quasi reinkommt von außen und ein großes Herz für die Branche hat.
Bevor wir jetzt mit dem Interview weitermachen, würden wir dich gerne bitten, dich noch in 3 Fußnoten mal vorzustellen.
3 Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt 3 Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Vielleicht die erste Fußnote. Ich habe 3 Kinder. Ich habe 3 Söhne zu Hause. Also bei uns ist ziemlich viel Tohuwabohu, viel Testosteron zu Hause. Was ich schon irgendwie einmal angeteasert hatte, die zweite Fußnote wäre, ich bin studierte Opernsängerin. Ich bin auch jetzt immer noch auf der Bühne unterwegs. Also ich singe immer noch Konzerte. Ich mache das schon noch immer noch, aber quasi nicht mehr hauptberuflich. Wer das mal irgendwie die Geschichte hören will, der geht mal mit mir auf einen Kaffee. Dann erzähle ich die Geschichte über das Sängerdasein. Und vielleicht die dritte Sache ist, ich mache ja viel Kommunikationstraining mit Steuerberater und auf der anderen Seite muss man sagen, ich bin, glaube ich, einer der Mandanten, die sie nicht so gern sehen, kreativ in der Vorkontierung und immer sehr, also schon fristgerecht, aber sehr nah am Abgabezeitraum. Ja.
Verstehe ich gar nicht.
Das ist, Künstler und Freischaffende sind immer super. Also es gibt tatsächlich Branchenkanzleien, die sich darauf spezialisiert haben. Und ich frage mich da immer, wo sind die falsch abgebogen in ihrem Leben, dass sie sich das freiwillig antun?
Guck mal, wir haben eine schöne Tasse.
Ach so.
Habt ihr die auch?
Damit möchte Carola zum gemütlichen Teil übergehen.
Ja.
Okay. Also, wie du jetzt in die Steuerbranche gelangt bist, das hast du uns erzählt. Gesang ist natürlich dann auch eine Ausdrucksform. Aber wie genau hat es dich dahin verschlagen, Kommunikationstrainerin zu werden? Und war das von Anfang an das, was du dir vorgestellt hast?
Nee, gar nicht. Also ich habe nach dem Abitur mich entschieden, entweder studiere ich Gesang oder Journalismus und hatte mich damals dann irgendwie für Gesang entschieden. Und ich habe dann, weil ich da auch während des Studiums dann schon zwei Kinder bekommen habe, herausgefunden, dass auch Unterrichten mir total viel Spaß macht. Und hatte dann recht viele Frauen, die auch zu mir kamen, auch Unternehmerinnen, die dann auch Sprechtraining wollten. Und ich stand auf einmal dann da mit wahnsinnig vielen Problemen, die ich irgendwie nicht lösen konnte, die gar nichts mit Gesang zu tun hatten. Und dann habe ich angefangen mit Mitte 20 Coaching-Ausbildungen zu machen. Ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht damals. Ich habe auch lange da Podcast moderiert mit NLP-Trainern. Ich habe eine Hypno-Coach-Ausbildung gemacht und habe mich da sehr viel mit Sprache beschäftigt und wie Sprache wirkt. Das heißt, wie kann ich etwas besser beibringen, wie kann ich da auch etwas besser lösen und habe dann viel Training gemacht mit Unternehmerinnen. Wie kann ich mich da besser darstellen, wie kann ich besser mit Mitarbeitern sprechen? Und als dann eben der Marco damals Hilfe brauchte im Vertrieb, habe ich gesagt, dann mache ich das halt im Vertrieb, mache ich das aber im Marketing so ein bisschen nebenher, eigentlich eher Vertrieb. Ich habe dann ein bisschen Marketing gemacht, weil mich das so geärgert hat, weil es nie zielgruppenspezifisch war und nie wirklich auf den anderen bezogen war, sondern von den Marketingagenturen teilweise da irgendwie nur Quatsch kam. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Also habe ich gesagt, dann probiere ich es halt mal selber aus. Und deswegen hat Sprache und Kommunikation mich da schon immer begeistert. Und Vertrieb hat ja wahnsinnig viel mit dem anderen zu tun. Wie spreche ich mit dem anderen? Wie nehme ich ihn wahr? Wie kann ich ihn von dem Produkt begeistern? Und so habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und viele Bücher darüber gelesen. Und genau. Und deswegen bin ich irgendwann in Richtung Kommunikationstraining gelandet.
Aber das ist ja nicht alles, ne? Du hast noch einen Schwerpunkt, nämlich Respekt.
Genau, also das ist so eine Ausbildung, die ich im letzten Jahr gemacht hat, vor der ich schon ganz lang stand, die ich unbedingt mal machen wollte, weil es mir vor allem darum geht, wie kann ich respektvoll mit anderen sprechen, und respektvoll heißt da jetzt nicht unbedingt, dass ich immer total nett sein muss oder so, sondern wie kann ich auch respektvoll Kritik geben, Feedback geben, was ist überhaupt respektlos oder was nehmen wir als respektlos wahr? Und was mir total wichtig ist, dass jeder Einzelne den anderen auch so wahrnimmt, wie er ist.
Ist denn Respekt so ein großes Problem in der Steuerbranche?
Ja, ob es jetzt in der Steuerbranche nur allein so ist. Ich glaube, dass wir manchmal gar nicht wissen, was überhaupt respektlos ist. Welche Sätze, die wir so allgemein verwenden, respektlos sind. Und manchmal ist es auch, dass wir gar nicht so sehr auf den anderen eingehen und er sich dann irgendwie nicht respektiert fühlt.
Oh, sag mal ein Beispiel für einen respektlosen Satz, den die Leute vielleicht gar nicht als respektlos empfinden, die den absondern.
Manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jemand erzählt irgendwas, sagt, ja, ich habe total schlecht geschlafen, seit irgendwie 2 Tagen oder so schlafe ich total schlecht. Und dann sagt der andere, ja, stimmt, das geht mir auch so. Und ich schlafe schon seit 4 Wochen so schlecht. Ja, das ist quasi so eine Pseudo-Empathie, sage ich jetzt mal. Ja, also man sagt erstmal so, ja, klar, das ist voll schlimm, das geht mir auch schon seit 4 Wochen so. Ja, und das ist etwas, was wir im Alltag total häufig machen. Und in auch die Steuerbranche. Wir haben ja alle Mitarbeiter und auch Mandanten. Und das ist quasi auch, also man nennt es im Rhetorischen, nennt man das Shift Response. Das heißt, man shiftet quasi die Aufmerksamkeit auf sich selbst. Mhm. Dadurch fühlt sich der andere nicht gesehen. Und Respekt heißt eigentlich nur, ich sehe dich. Und das ist das, was wir, also was ich gerne fördern möchte, und das ist das, was ich natürlich auch als Mandant gerne hätte, muss ich jetzt mal aus meiner Mandantenbrille sagen. Ein Beispiel, ich bin jetzt ja so ein kreativer Künstlertyp, ja, das bin ich natürlich. Das heißt, wenn jetzt mein Steuerberater anfängt, mir in einer halben Stunde meine Zahlen ganz genau zu erklären, bin ich nach 2 Minuten eher gelangweilt. Und das, also ich finde das total beeindruckend, aber ich schweife irgendwann dann ab. Und das darf ein Steuerberater in meiner Welt oder kann er auch lernen, das Ganze wahrzunehmen und dann zu sagen, okay, die Stefanie, die braucht vielleicht ein bisschen eine andere Kommunikation. Die braucht erstmal so, dass man ihr sagt, das ist alles in Ordnung, oder wenn es nicht in Ordnung ist, ist es nicht in Ordnung. Wir könnten hier und hier ansetzen, aber die braucht nicht bis ins tiefste, kleinste Detail die Steuererklärung erklärt. Oder irgendwie, wie ihre Zahlen von ihrem Business ausschauen oder sonst irgendetwas.
Das hätte ich jetzt eher alles unter Empathie verordnet.
Das stimmt. Die Frage ist nur, sind wir alle wirklich empathisch oder gibt es nicht auch Menschen, die gar nicht so viel empathisch sind? Und kann man Empathie eigentlich auch lernen?
Ich finde das hochinteressant, weil ich diese Diskussion auch ab und zu führe. Und ich stelle fest, dass respektlos und das Empfinden von Respektlosigkeit ein äußerst subjektives Empfinden ist und dass ich persönlich auf viele Dinge, wo andere schon auf den Rücken fallen und sagen, das ist ja extrem respektlos, ich das einfach noch unter normale Kommunikation verorte und feststelle, dass mir bei Zeiten eine Form der Respektlosigkeit vorgeworfen wird, die, wenn man den Menschen kennt, dann im Prinzip auch weiß, das ist gar nicht so, sondern man macht es dann wirklich an harten Sätzen fest, ohne die Persönlichkeit im Hintergrund zu betrachten. Und das macht es schwierig, denn ich müsste mich bei 5000 Menschen in meinem Leben auf 5000 verschiedene Arten einstellen. Und wir sollten immer darauf achten, respektvoll miteinander umzugehen. Aber ich glaube, auch ein wenig Nachsicht des Empfängers ist durchaus immer gefragt. Und man kann nicht erwarten, dass jeder Mensch 100% des Respektempfindens des anderen trifft. Und daraus muss man dann im Zweifelsfall auch nicht so eine Riesenwelle machen.
Du, da bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, wir müssen das nicht überstrapazieren, was ja auch teilweise in unserer Gesellschaft auch gemacht wird. Es geht eigentlich nur, also mir geht es hauptsächlich darum, dass ich lerne, wie ich selbst wirke und dass ich lerne auch, was der andere braucht. Was braucht denn der andere für eine Kommunikation? Wie gesagt, also wenn jemand zum Beispiel total gern Details hört oder wenn jemand, also ich meine, Olaf, du bist ja jemand, mit dir kann man geradeaus reden, ja, und du hast gerne klare Worte, denke ich, ja. Und es gibt auch Menschen, die können mit klaren Worten nicht so gut umgehen.
Ich hörte davon.
Ja, ja, genau. Und da kann ich jetzt sagen, okay, das ist mir egal, dann ich schieße da trotzdem, oder? Und ich denke, das machst du auch, du nimmst dann einen Teil zurück. Und das wäre, genau, und das wäre respektvolles Verhalten. Und wenn ich quasi von der Gegenseite auch weiß, okay, der Olaf, der ist jemand, der gern lustig ist und dynamisch, dann kann ich das auch nicht so ernst nehmen, wenn mal ein Satz nicht so ist, wie ich mir das jetzt gerade unbedingt gewünscht habe. Aber ich brauche es immer von beiden Seiten, da bin ich absolut bei dir.
Das ist schön, dann sind wir absolut d'accord. Und wo du gerade von Lernen sprichst, was hast du bei all diesen Dingen, speziell auch in der Ausbildung und in der Anwendung, über dich selbst gelernt? Weil das ist natürlich etwas, das bleibt ja nicht aus, dass man auch immer mal etwas an sich selber feststellt.
Ja, total. Also mir geht es ja ähnlich wie dir, wie das, was du gerade gesagt hast. Ich bin schon ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass ich auf jemanden zugehe und total begeisterungsfähig bin und dann so ein bisschen sehr dynamisch. Und mir ging das auch, also und das ist ja Steuerberater, da gibt es auch die ein oder anderen, die sehr zurückhaltend sind. Und ich habe da auch mal in einem Begegnen auf einer so einer Veranstaltung bin ich total spontan auf einen zugegangen, der eher zurückhaltend ist. Und da habe ich auch mal wieder festgestellt, Stefanie, das ist total super, wenn du von dir denkst, dass du halt so liebenswürdig und klein und ach, das ist doch ganz lustig und nett bist. Aber vielleicht überforderst du auch einfach mal den einen oder anderen mit dieser Begeisterungsfähigkeit, die grundsätzlich ja etwas Positives ist, muss ich ja sagen. Ja? Aber vielleicht überfordere ich den anderen damit, was ich tatsächlich getan habe. Ich habe danach irgendwie 10 Minuten gebraucht, bis der wieder normal mit mir reden konnte, weil ich einfach den quasi weggefegt habe. Und so etwas wahrzunehmen, zu sagen, okay, ich merke ja schon, ich sehe den schon, ich weiß schon, der hat keine ausladenden Gestiken jetzt zum Beispiel oder so, ja. Der ist nicht so jemand, der jetzt gleich dir um den Hals fällt, so ungefähr, ja. Dann muss ich mich in dem Fall zurücknehmen und das habe ich schon sehr, also das habe ich schon gelernt und ich kriege es auch immer öfter hin, weil auch wir trainieren ja nur so und auch wenn ich Kommunikationstrainerin bin, muss ich auch immer noch an meiner Kommunikation arbeiten, das hört ja irgendwie nicht auf. Und das ist schon was ich noch mehr und verstärkt wahrgenommen habe an mir selbst, um einfach meine eigene Wirkung auch zu sehen.
Ich kann mir das so schwer vorstellen, dass du jemanden so, also ich meine, du bist hübsch und klein und temperamentvoll und nett. Wie kannst du denn jemanden erschrecken? Mach doch mal.
Ich bin eigentlich, also ehrlich gesagt, wir saßen in einer Runde zusammen. Und ich hatte sein Namensschild gelesen und wir hatten uns über 5 Ecken hatten wir voneinander schon gehört und ich springe quasi aus meinem Stuhl auf und sage, Mensch, du bist doch der.
Oh ja, okay.
Das war dann leicht überfordernd. Ich war einfach so begeistert, so freudig in diesem Moment. Und das ist etwas, und das möchte ich einfach auch allen mitgeben, ehrlich gesagt. Das ist Wirkung, die ich wissen muss von mir selber, dass sowas einfach mal passieren, dass da alle Gäule durchgehen, weil ich es halt einfach so cool fand, dass der, über den wir da geredet haben, mir da gegenüber saß.
Aber manche Leute können auch mehr aus dem Haus gehen und das ein bisschen trainieren, mit anderen Menschen zu kommunizieren.
Absolut.
Ne? Die gibt's auch, ne?
Genau, absolut. Das ist quasi dann die andere Variante. Wenn ich schüchtern bin oder eher zurückhaltend introvertiert bin, kann ich auch lernen, wie ich so ein bisschen mehr auf mich rausgehe oder zu akzeptieren, dass es so Leute gibt wie mich zum Beispiel, die dann einfach mal aus dem Stuhl aufspringen und sagen, dass das total toll ist.
Ist der Steuerberater eine andere Sorte Mensch?
Ich finde das immer eine total interessante Frage, weil ich diskutiere da oft mit Steuerberatern darüber, die dann sagen, ja, und meine Mitarbeiter, warum können die eigentlich nicht so gut die ganzen Mandanten beraten und die müssten doch proaktiv auf die zugehen und so. Und ich sage immer jetzt mal ganz ehrlich, was machen die denn für einen Job? Die machen Buchhaltung. Die müssen strukturiert und prozessual abarbeiten. Da willst du nicht so Leute wie mich, die immer mal wieder anders vorkontieren. Und immer mal wieder was anders ablegen oder immer mal wieder eine andere Methode irgendwie ausprobieren oder so, ja. Das ist meine große Fähigkeit, dass ich da flexibel bin, aber flexibel darf ich nicht in der Buchhaltung sein. Und das ist eine Fähigkeit, auch zum Beispiel den Fehler zu finden. Steuerberater können mega gut Fehler finden. Müssen sie ja auch, Wirtschaftsprüfer noch schlimmer. Die sind ja nur darauf trainiert, noch besser, absolut. Die sind ja nur trainiert darauf, Fehler zu finden, weil das ihre Aufgabe ist. Das heißt auch, die Kommunikation ist teilweise fehlerfokussiert.
Wow.
Und das sind Dinge, die kann ich erkennen und wahrnehmen, kann ich dann auch verändern, wenn ich das möchte. Und deswegen sind Steuerberater schon oft einfach da anders. Also die brauchen andere Fähigkeiten, um diesen Beruf überhaupt ausüben zu können.
Aber als Führungskraft braucht man beides, oder?
Ja, genau. Und ich meine, es gibt ja viele, die Empathie haben und die, die nicht so viel Empathie haben, die können Empathie lernen.
Was ändert sich im Idealfall für Führungskräfte, wenn die so ein Training machen? Welche Barrieren müssen die überwinden? Welche Barrieren musst du vielleicht, wo musst du denen eine Brücke bauen? Und wo hat es dich mal echt überrascht in der Anwendung deiner Coaching-Strategie?
Also die Barriere, die überwunden werden muss, ist die eigene Wirkung zu erkennen und anzuerkennen, dass andere Menschen anders sind. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so dieses, keine Ahnung, wir müssen alle divers sein oder sonst irgendetwas. Ja, sorry, ich will jetzt nicht so politisch abdriften, sondern es geht einfach darum, dass wir wirklich verschiedene Stärken und Schwächen haben. Mhm. Und die dürfen wir sehen und erkennen. Das ist wirklich auch im Team untereinander. Und ich muss auch wissen, wie mein Team irgendwie funktioniert, sodass wir halt einfach auch zusammenarbeiten können. Und da können wir mit verschiedenen Methoden einfach rangehen und im Idealfall trainiert man dann nicht nur die Führungskräfte, die dann irgendwie auf ihre Mitarbeiter losgelassen werden und dann wieder eine neue Methode haben, die sie ausprobieren, wo sich die Mitarbeiter denken, was ist jetzt mit dem los? Sondern wir trainieren im Bestfall das ganze Team, damit wir da hinkommen, Olaf, zu dem, was du vorher gesagt hast. Wir haben Verständnis für die Führungskraft, weil sie einfach so ist, wie sie ist. Und wir haben Verständnis für den Mitarbeiter und können dann, indem wir uns gegenseitig annähern, besser miteinander kommunizieren. Weil schließlich scheitern 80% der Projekte an der Kommunikation und nicht an dem, dass wir es fachlich nicht können. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo Fristen einfach, also das können wir nicht wegdiskutieren, die werden auch nicht weggehen, die sind immer da. Das heißt, wir müssen damit lernen, umzugehen und wir müssen auch lernen, die Arbeit in der Zeit zu erledigen. Und dafür brauche ich nicht so viel irgendwie, keine Ahnung, Gehirnkapazität für, was hat der jetzt schon wieder gesagt? Warum hat der das gesagt? Wie hat er denn das gemeint? Wie hat sie denn das jetzt irgendwie ausgedrückt? Wenn ich dafür die Hälfte meiner Gehirnkapazität aufwende, dann verliere ich da ziemlich viel Zeit und arbeite vielleicht 2 Stunden oder so, ja, und dann reiße ich natürlich Fristen. Und dieses Verständnis füreinander, auch für den Mandanten, das ist das, diese Aha-Erlebnisse, die dann da passieren. Vor allem auch, dass es einfache Methoden gibt, das Ganze zu erkennen, dass man jetzt da nicht irgendwie, ich muss jetzt nicht nochmal ein zweites Studium da irgendwie absolvieren oder so. Das ist das, was interessant ist und was dann auch eben zu einem effektiven Training passiert und führt. Ein Beispiel kann ich euch sagen, hatte ich jetzt aktuell erst ein Mandant völlig erbost eine E-Mail geschrieben. Also war auch wirklich nicht mehr nett, die E-Mail an den Sachbearbeiter, was denn das jetzt soll. Und es wäre wirklich das Allerletzte. Und dann kam auch dieser Mitarbeiter zu mir und sagt, was mache ich denn jetzt da? Was mache ich jetzt mit so einem Mandant? Ich traue mich ja kaum, den anzurufen. Und dann haben wir trainiert, wie kann man den anrufen? Also wie kann ich jetzt so einen erzürnten Mandanten auch anrufen? Wie würde ich den jetzt einschätzen? Und wir haben dann trainiert, dass wir da halt auch, er lernt, sich erstmal das anzuhören, was denn eigentlich das ist, was den Mandanten aufregt. Und dann kam raus, dass der Mandant auf die Steuerkanzlei gar nicht so sauer war. Der hat es nur daran ausgelassen, sondern er war sauer aufs Finanzamt.
Da war der nicht alleine, glaube ich.
Genau. Und der Steuerberater war einfach der Puffer. Und dann haben sie darüber gesprochen und am Schluss haben wir auch trainiert, wie kann ich jetzt dem Mandanten sagen, dass so eine E-Mail, die einfach nicht mehr freundlich ist, auch nicht in Ordnung ist. Das ist nicht respektvoll und ich darf auch Respekt einfordern. Und dann kann ich auch, wenn die ganzen Emotionen mal irgendwie vom Tisch sind und das Ganze aufgeräumt ist, kann ich dann auch mal sagen, dass so eine E-Mail nicht geht.
Okay. Eigentlich sollte man das ja wissen, ne? Dass man, wenn man, ja. Ich kenne nur einen einzigen Trick, um Leute zu deeskalieren, die völlig angenervt sind. Ich bedanke mich immer für deren Geduld. Je weniger die haben, desto freundlicher bedanke ich mich für die Geduld. Meistens setzt sie dann ein. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ja. Und das Witzige ist, dass, und das sehe ich halt oft in der Steuerberaterbranche, fachlich top. Aber wer lernt dir denn diese ganzen Sachen?
Wollen die Leute das lernen oder kommt der Chef von der Kanzlei und sagt, so, jetzt werdet ihr alle mal empathisch und die machen dann mit oder wie ist da dann normalerweise der Weg?
Nee, also oft geht es darum, dass sie bei einer Digitalisierungsquote schon recht weit sind und jetzt sagen, wir müssen ins Beratungsgeschäft einsteigen. Also es geht eher über so einen, ich sage mal, trockenen Einstieg und dann komme ich erstmal her und erzähle dann über Empathie und solche Sachen, ja, und dass man darüber auch Beratung verkaufen kann. Das ist dann natürlich so ein bisschen mit der Hintertür reingefallen, dass es kommt meistens niemand zu mir und sagt, ich will jetzt empathischer sein. Oder es gibt zum Beispiel Probleme im Team. Ich hatte mal auch eine Kanzlei, die gesagt hat, wir sind lauter Frauen, bei uns ist wirklich schwierig, die Kommunikation intern. Fand ich auch witzig. war es jetzt auch wieder nicht. Ja, also auch da sind Probleme, die gelöst werden können, einfach weil es Missverständnisse sind. Und deswegen glaube ich, dass es einfach unterschiedlich ist, wie der Ansatz ist und warum da Bedarf da ist. Ich glaube aber, dass es in der fortschreitenden Digitalisierung wichtig ist.
Sobald man begriffen hat, dass man ein Problem hat und sich darauf einlässt, kann man ja auch eine Lösung finden. Ne?
Absolut.
Das ist mein Credo, das sage ich bei fast jedem Vortrag. Digitalisierung entbindet uns nicht von Kommunikation. Vorauszusetzen, dass der eine schon ahnt, was ich denken könnte, ist eben halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wir haben das ganz früher erlebt, die Steuerkanzleien, ja, mein Mandant ist noch nicht so weit. Und wenn du mit dem Mandanten redest, mein Steuerberater kann ich, habe ich gesagt, ihr müsst miteinander reden, nicht übereinander, das hilft. Und aber das sind, ich sag mal, Basics. Du gehst da natürlich viel, viel tiefer rein, aber daran erkennt schon ein Empathie-Amateur wie ich, erkennt das schon, wo das Problem ist.
Empathie-Amateur, darf ich dir ein T-Shirt machen?
Ja, das genau. Sagst du.
Bitte, ich warte auf das T-Shirt Empathie-Amateur. Vorsicht!
Ja, dabei stimmt das gar nicht, aber es wäre witzig.
Nein, das stimmt nicht.
Nee, das Olaf, stimmt überhaupt nicht.
Olaf hat ein sehr gutes Gefühl für Menschen. Aber diese ganzen Themen sind heiß, ne? Also brennen, aber funktionieren nur, wenn die Leute mitmachen wollen, ne?
Genau. Also natürlich funktionieren die da nur. Ich meine, ich kriege die auch ganz gut motiviert, wenn sie nicht mitmachen wollen. Also weil es gibt immer den einen oder anderen, der sich auch in so eine Schulung reinsetzt und erstmal keinen Bock hat. Und das ist ja auch wieder etwas, was ja was mit Kommunikation zu tun hat. Wie gehe ich denn überhaupt, wie komme ich so in eine Kanzlei rein? Ich meine, das ist bei euch nichts anderes. So das Beispiel, was du gerade genannt hast, Olaf. Wenn ich jetzt Lex wäre zum Beispiel, irgendwie möchte, dass mein Mandant das macht, dann darf ich ihm vielleicht auch das richtige Argument nennen, was zu ihm passt und nicht das, was für mich entscheidend ist. Und das ist Kommunikation. Das heißt, wenn ich als Chef möchte, dass wir besser kommunizieren, dann darf ich vielleicht erstmal nachfragen, wo sehen denn die Mitarbeiter Kommunikationshürden innerhalb der Kanzlei? Vielleicht wäre das erstmal die geschicktere Frage, anstatt zu sagen, da kommt jetzt übrigens eine Kommunikationstrainerin und lernt euch jetzt mal, wie ihr ordentlich kommuniziert. Ja. Weil dann fühle ich mich natürlich ehrlich gesagt ein bisschen angebieselt.
Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Hast du Post von uns bekommen?
Ja.
Dann gehen wir doch jetzt mal zum nächsten Programmpunkt über.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Ich wollte schon immer einen goldenen Umschlag öffnen.
Bin gespannt.
Ja, ich auch.
Olaf!
Quelle Surprise!
Könntest du über jedes Thema einen Vortrag halten?
Ja, meine Mutter sagte es mal und ich habe es in einem Vorstellungsgespräch mal wiederholt, als mich ein potenzieller Chef fragte, was würden Sie als Ihre größte Stärke bezeichnen? Und da habe ich gesagt, ein sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Und ich glaube, also ich versuche das immer so, bei gefährlichem Halbwissen versuche ich mich dann zurückzuhalten, also wenn ich was nicht genau weiß. Aber ich glaube, wenn man mir so ein paar Stichpunkte hingeht und mir 2 Minuten Vorlaufzeit gibt oder sowas, würde ich mich auf jeden Fall mal hinstellen und würde was erzählen, was, wenn auch nicht immer hundertprozentig richtig, zumindest einigermaßen unterhaltsam ist. Also das würde ich mir schon zutrauen. Gewisse Themen würde ich halt meiden. Ich würde, was du eben halt auch schon, zu sehr in diese politische Ecke oder ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, was ist Respekt und wie geht man damit um? Da wäre ich dann ein bisschen vorsichtig, aber grundsätzlich sonst hätte ich da keine Angst vor. Also würde ich schon machen. Aber ich glaube auch, Carola hätte jetzt nicht so das Problem, sich zu den allermeisten Themen vortragen zu äußern.
Ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, wenn ich keine Ahnung habe, das stört mich gar nicht, was andere dann von mir denken. Das macht manche Sachen sehr kurz. Und da, dein Format wäre PowerPoint-Karaoke. Das erkläre ich dir ein andermal, aber das macht richtig, richtig
Spaß. Ja, ich glaube auch. Ich hatte das sogar schon mal im Kreise uns angesprochen und habe gesagt, wir müssen mal zu Carola gehen, dann machen wir PowerPoint-Karaoke. Und Sebastian gesagt, du bist doch bescheuert. Ich mache mit dir doch nicht PowerPoint-Karaoke. Was soll ich machen? Ich sage, du kriegst 20, und er sagte dann, du kriegst 20 Folien und ich sitze dann da und trinke mir ein Bier. Das ist viel unterhaltsamer.
Ja. Also wir drei kommunizieren ausgezeichnet, aber Wir müssten jetzt mal zurück zum Thema. Bei uns hören jetzt ja ganz viele Leute zu, die vorher noch nicht so viel Gedanken an Kommunikationstraining, Kommunikationstrainer und so weiter verschwendet haben. Was ich spannend finden würde, ist, gibt es Kommunikationsfehler, die dir ganz oft begegnen, die die Leute überhaupt nicht als solche wahrnehmen? Kannst du uns 2, 3 Tipps geben vielleicht?
Ja, also einer der häufigsten Fehler ist, dass wir so viel bewerten. Also das heißt, wir beobachten nicht und wir teilen dann nicht unsere Beobachtung mit, sondern wir bewerten. Zum Beispiel sagen wir dem anderen, du bist jetzt total aggressiv. Das ist eine Bewertung. Anstatt dass wir sagen, du hast jetzt sehr laut gesprochen, das ist für mich quasi für mich kommt es so rüber, als würde es dir nicht gut gehen, als wärst du irgendwie jetzt angenervt, irgendwie sowas, ja. Das ist einfach, wir bewerten und beobachten nicht. Und das ist nur Sprache, weil letztendlich habe ich dasselbe gesagt. Ich habe dem anderen das Feedback gegeben, dass es zu laut war. Aber ich sage nicht, das ist total aggressiv oder das machst du immer so. Das ist auch total gern so gesehen. Nie gibst du deine Belege rechtzeitig ab. Das stimmt nicht. Der hat es bestimmt schon mal einmal rechtzeitig abgegeben, der Mandant, ja. Mhm. Aber ich bin natürlich so, also ich mache einfach sofort einen Vorwurf und bewerte. Anstatt dass ich sage, von zweimal haben sie jetzt leider irgendwie nur einmal die Belege nicht vollständig und vor allem nicht rechtzeitig abgegeben. Und so kann ich einfach Kommunikation entschärfen und gleichzeitig trotzdem Feedback geben, wenn ich die Bewertung rauslasse und in eine Beobachtung reingehe.
Da muss man aber, finde ich, auch aufpassen, dass man dann einen guten Tonfall trifft, ne? Ja. Und nicht dieses passiv-aggressive Sozialpädagogin-Sprech einschlägt. Ne?
Ja, also manchmal macht es auch Sinn, dass man vielleicht auch in dieser Situation nicht antwortet, sondern sagt, gib mir mal kurz 2 Minuten.
Ich gehe raus und schreie.
Ja. Ich muss kurz auf die Toilette. Behalt deinen Gedanken, ich bin wieder da. Und wenn ich 10-mal am Tag aufs Klo gehe, völlig egal. Wir sollten nur lernen, nicht in so einem angestauten Emotionsmodus irgendwie zu antworten.
Aber ich glaube, das kann man gut lernen, wenn man 2, 3 Beispiele gehört hat und sich selber klar wird, wie viel einfacher man das hat, wenn man nicht immer gegen die anderen kämpft, ne?
Genau.
Ja,
also es ist alles Methode, nochmal, das ist nichts, wir haben es einfach nur noch nicht gelernt, weder in der Schule, noch im Studium, noch irgendwo in der Ausbildung, wir lernen nicht Rhetorik, wir lernen Kommunikation nicht, wir sprechen einfach meistens so, wie unser Schnabel gewachsen ist und wenn wir ein bisschen immer empathisch sind, dann können wir das wahrnehmen und passen dann manchmal die Kommunikation an. Wenn Empathie uns nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden ist, ist das auch nicht schlimm, aber da muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren.
Widerspricht das der Theorie des reinigenden Gewitters, was ja manchmal, also ich frage das jetzt wirklich ernsthaft, weil es mich interessiert. Ich will hier keinen Beef machen, aber manchmal ist ja, wenn man sich so ein bisschen mal kurz so anfeuert und dann irgendwann, das darf dann nicht ausarten oder so, ist schon klar, aber ich hab da manchmal ein Problem mit, weil ich finde, Kommunikation ist auch Emotion. Und manchmal finde ich, wird es dann einfach auch lauter und es muss dann nicht, also ich bin sowieso nicht passiv-aggressiv, dann bin ich aktiv-aggressiv. Aber ich finde, man muss da auch nicht sofort einschreiten und sagen, ey, nee, du bist jetzt zu laut, du bist ja, weil da packt man den Deckel drauf oder erhöht manchmal den Druck. Also wie geht man
Luft ablassen. Luft ablassen muss sein, ne?
Ja, also ich bin jetzt auch kein Fan, dass man alles runterschluckt. Also nochmal, für mich geht es darum, dass wir anfangen, halt respektvoll Feedback zu geben und wir dürfen auch kritisieren. Nur, das kann ich auch, also da gibt es auch Modelle. Ich habe ein Modell gelernt, zum Beispiel, das ist das Bahnmodell. Das heißt, ich beobachte erst, ich sage meine Beobachtung. Dann sage ich mein Gefühl zum Beispiel, ich bin jetzt wütend oder so, das darf ich auch sagen. Es kann vielleicht auch mal in einem schärferen Ton sein. Das sagt man meistens nicht jetzt, oh, ich bin jetzt total wütend. Dann sage ich, warum ich wütend bin, welches Bedürfnis wurde nicht erfüllt, weil ich mich nicht gesehen fühle. Weiß ich nicht, ja. Und dann würde ich mit einer Nachfrage, einer Bitte, einer offenen Frage reingehen, wie wir das Ganze lösen können. Das kann ich lernen. Dadurch wird es natürlich so ein bisschen, geht ein bisschen raus aus der Emotion. Aber es gibt natürlich schon Menschen, mit denen kann man auch mal kurz aneinander knallen. Also ich kann mit meinem Mann auch kurz aneinander knallen. Das ist kein Problem, weil wir beide relativ, also wir können schnell hoch, aber auch schnell wieder runter.
Ja.
Und das funktioniert. Mit einem, wir haben ja drei Söhne, habe ich gesagt, ja. Mit zweien geht es auch gut, mit dem mittleren geht es überhaupt nicht. Wenn da die Stimme zu laut ist, dann ist der Erste, der sagt, er geht jetzt vom Tisch. Und das muss ich wahrnehmen, auch dass meine Kinder unterschiedlich sind und genauso wie meine Kinder unterschiedlich sind, sind auch meine Mitarbeiter unterschiedlich. Das heißt, mit dem einen kann ich mich fetzen. Olaf, mit dir, also oder auch Carola mit dir, ich glaube, wir drei, wir könnten mal kurz irgendwie einmal hochkochen und dann wäre es auch wieder in Ordnung.
Von uns ist keiner hinterrücks und das macht einen riesen Unterschied, ne?
Genau. Und dann ist es auch nicht schlimm.
Bei mir geht es immer nur um die Sache, nie um den Menschen. Und das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Ja, wenn ich dann irgendwann mal grummelig werde oder sowas, dann widerstrebt das meiner Ansicht, meiner Sache oder sonst was. Aber selbst in der Art der Kommunikation, also ich würde nie auf den Menschen gehen. Ich sage, ich schreie dich jetzt an, weil ich dich als Mensch liebe. Das ist, als Mensch ist mir jeder heilig und ich würde nie an den Menschen ran, sondern dann ist es halt die Art der Kommunikation oder das Thema, wo ich dann mal emotional werden könnte, aber das muss ja klar sein.
Nein, also ich bin ein absoluter Gegner von irgendwie, wir rennen jetzt irgendwie nur noch unemotional durch die Gegend. Es geht darum, dass wir halt das klar ausdrücken und das können wir auch. Und das können wir auch in der Art und Weise machen, wo man nicht jeden wegfegt. Das kann vielleicht auch mal wehtun, das ist in Ordnung. Nur dann habe ich das auch ausgedrückt und dann ist es auch nicht irgendwie in mir drin und wabert da vor sich hin, damit es dann irgendwie bei der übernächsten Gelegenheit wirklich dann aus einem rausbricht.
Ja, cool.
Was macht man denn, also wenn zum Beispiel ein Kanzleiinhaber oder eine Kanzleiinhaberin so ein Führungskräftetraining in Auftrag gibt bei dir und die stellen dann ja auf diesem Weg Anforderungen an ihre Mitarbeiter, vielleicht, was macht man, wenn die selber nicht erfüllen?
Also ich mache ehrlich gesagt ungern und eigentlich nie ein Kanzleitraining ohne die Kanzleileitung.
Okay.
Also ich kann... Also das werden jetzt vielleicht der eine oder andere nicht so gern hören, aber es macht keinen Sinn, wenn ich nur die Mitarbeiter trainiere und die Chefs drin sitzen und sagen, ja, ich kann ja eh schon alles. Also, weil es ist ja immer miteinander.
Ja.
Also müssen wir uns alle ehrlich in die Augen schauen und dann kann es auch zu einem Miteinander werden. Und es geht aber ja nie darum, um jetzt bloßzustellen und ich bin auch nicht dafür da, dass die Mitarbeiter sich jetzt dann bei mir nur um den Chef auskotzen, sondern es geht darum, dass ich ihnen auch beibringe, wie man solche Situationen auch mit dem Chef dann vielleicht entschärft oder zum Beispiel auch konstruktiv Feedback gibt und solche Sachen einfach dann auch löst. Ich bin nicht die Lösungsfee, sondern ich bringe nur Tools dabei bei, um das selbst zu tun.
Das wäre übrigens auch ein schönes T-Shirt, Lösungsfee.
Ja. Carola, ist das dein T-Shirt?
Ich würde das auch tragen, davon mal ganz abgesehen.
Ich bin sehr schlecht im T-Shirt Größenraten, aber wenn ihr beide mir eure Größe mailt, gucke ich mal, was ich machen kann.
Guck mal, du kannst ja. So schwer ist das bei mir nicht. Stefanie. Wir haben
jetzt ein neues Side-Business irgendwie erfunden, oder?
Ja, da ist übrigens schon Copyright drauf, also damit jetzt keiner auf Ideen kommt.
Ja, genau.
Ja. Was ist deine prägendste Geschichte in dieser Kommunikationsverbesserung? Ganz egal, ob sie ganz toll ist oder auch eher schwierig ist, die du erlebt hast, gegebenenfalls auch, wo du selbst involviert warst.
Ich habe eine Mitarbeiterin, mit der habe ich gearbeitet und sie hat irgendwann verstanden, dass es in Ordnung ist, dass sie von Grund auf nicht so empathisch ist.
Wow.
Also und ich weiß, das ist ein schwieriges Feld, weil also das ist erstens eine Frau und wir Frauen, wir sind grundsätzlich schon, also von Natur aus, das ist auch so nach Studien, sind wir empathischer als Männer, das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Und auf einmal ist da eine Frau, die nicht besonders empathisch ist und die hadert damit. Und ich habe da einfach damals den Druck lösen können, dass das in Ordnung ist und dass sie das auch lernen kann, das Ganze so zu umschiffen, dass die anderen sie schon als empathisch wahrnehmen, aber sie das jetzt nicht unbedingt sein muss, dass es in Ordnung ist, weil die halt mega fokussiert ist und mega gut umsetzen kann und das alles total toll ist. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man nur in Anführungszeichen eine gelernte Empathie hat. Und das ist was, was mir total wichtig ist, dass man seine eigenen Stärken einfach erkennt.
Aber ist denn dieses fürsorgliche und aufeinander zugehen und nicht bei den meisten Frauen was antrainiertes, weil kleine Mädchen so erzogen werden?
Auch ja. Also es ist einerseits ist es so, andererseits ist es so, dass auch unser Gehirn im Mutterleib anders ausgeprägt ist als jetzt bei Männern. Da sind einfach andere hormonelle Umstände. Das ist natürlich auch so dieses Muttergehen, das muss ja irgendwo herkommen. Und dann kommt noch die Erziehung dazu. Genau, deswegen ist es so. Und deswegen ist es für Frauen oft so schwierig, wenn sie eben nicht so empathisch sind wie andere Frauen, weil es ihnen sehr schnell vorgeworfen wird.
Ach so, man müsse eigentlich empathisch sein, um zu merken, genau, dass man nicht empathisch ist. Aber dann kommen Vorwürfe von außen, okay.
Ja. Genau.
Ja.
Ja.
Oh, das ist jetzt aber komplex.
Das schaffst du.
Ja.
Ja, also vor allem einfach mal zu akzeptieren, dass das in Ordnung ist, das zu lernen, dass es genauso ist, wie ich. Ich bin, wie gesagt, nicht so der strukturierte Mensch, aber ich habe es auch gelernt, in meinem Leben auch strukturiert arbeiten zu können. Und das ist nichts anderes, als Empathie zu lernen. Da gibt es kein besser und schlechter. Ich musste einfach nur akzeptieren, dass das meine Schwäche ist und dass ich das lernen muss. Und wenn ich strukturiert arbeite, dann strengt mich das an. Wenn sie empathisch sein muss, strengt sie das an. Und das ist in Ordnung.
Mhm. Absolut.
Ja. Spannend.
Wenn du, strapazieren wir mal diese 5 Jahre, in 5 Jahren, wenn du 3 Wünsche für die Steuerbranche in den nächsten Jahren hättest, welche wären das?
Ich würde mir wünschen, dass die Digitalisierung quasi akzeptiert wird und wir auch akzeptieren, dass wenn wir die Mitarbeiter zur Beratung bringen, wir sie ausbilden müssen dafür. Dass wir das nicht einfach erwarten können und sagen, du musst jetzt übrigens beraten. Das Fach-Know-how hast du? Nein, haben sie nicht. Sie haben das Fach-Know-how für die Kommunikation nicht. Das heißt, das ist etwas, was wir fördern müssen an der Stelle, um überhaupt das Geschäftsmodell erweitern zu können. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das Zweite würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr wieder auf die Mandanten eingehen. Also ich sehe manchmal so eine so eine Teilung bei den Kanzleien. Es gibt welche, die arbeiten sich auf für Mandanten und überarbeiten sich und die anderen, die sagen, ja, ich schmeiß einfach jeden zweiten raus. Und da irgendwie würde ich gerne mal wieder da so zwischendrin sein. Also eine kluge Grenze ziehen, was einfach geht und was nicht geht für den Mandanten und für die anderen zu sagen, okay, also nicht jeder Mandant wird noch irgendwie in 5 Jahren oder so die Buchhaltung buchen über dich, weil wir andere Tools haben zum Beispiel, weil wir in die Automatisierung gehen. Also musst du schon bereit sein, auch mal nach dem Mandanten irgendwie dich so ein bisschen zu richten. Das würde ich mir wünschen. Und was würde ich mir noch wünschen? Drittes fällt mir jetzt gerade gar nicht ein.
Ich hätte was du dir wünschen kannst.
Bitte, ja.
Dass euer eigener Podcast auch gut durchstartet.
Ah ja, auf jeden Fall.
Erzähl doch mal eben in 2 Sätzen, was ihr macht, weil wenn diese Folge erscheint, ist euer Podcast auch erschienen.
Genau, weil die liebe Carina Matusek und Philipp Sterzinger, wir sind ja so ein bisschen bunte Vögel der Szene, sage ich jetzt mal, die sich viel mit den Menschen beschäftigen, die in Kanzleien arbeiten. Und wir hatten die lustige Idee, wir könnten einen Podcast machen über Kommunikation und Führung und Team, Coaching und Stressresilienz, was die Carina viel macht. Und den haben wir jetzt gestartet. Wir finden uns sehr lustig wegen dem Titel, weil wir haben ihn Tex and the City genannt. Deswegen hört mal rein. Wir machen ganz kurze Folgen eben zu diesen genannten Themen. Und ich glaube, das ist mal ein bisschen was Lustiges anderes mit Menschen, die ein großes Herz für Steuerberater haben.
Den Link auf euren Podcast, den Link auf dein LinkedIn-Profil und auf deine Website packe ich dann in die Shownotes.
Perfekt, danke schön.
Ich, mit Blick auf die Uhr, stelle fest, dass dieses unfassbar interessante und großartige Gespräch langsam sein Ende finden muss und auch Ende finden wird. Liebe Stefanie, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war hochinteressant. Ich habe eine Menge gelernt und ich finde das immer wichtig, dass man schlauer aus einem Podcast rausgeht, als man reingekommen ist. Das ist bei mir definitiv der Fall.
Dankeschön.
Ich glaube, ich spreche für Carola und mich, wenn ich sage, wenn du diesen Weg weiter beschreitest, werden dir viele, viele interessante Themen begegnen und das qualifiziert dich automatisch dann für eine weitere Einladung in absehbarer Zeit. Nee. Aus diesem Grund, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ich richte meine letzten Worte noch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns natürlich, wenn wir eine freundliche, positive Bewertung auf YouTube, auf Spotify bekommen und wenn ihr das alle teilt und vor allen Dingen auch uns dann weiterempfehlt, das wäre ganz großartig und würde sagen, bis bald.
Bis bald.
Bis bald und vielen Dank, Stefanie. Bis bald.
Danke euch.
Ja.
Ciao.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.